Das Gehirn steuert den Körper. Ich glaube, das ist jedem, der diesen Podcast hört, bekannt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der wir natürlich wieder über neurozentriertes Fußballtraining sprechen wollen. Heute insbesondere über unsere kognitive Dimension. Und dafür haben wir einen ganz spannenden Gast eingeladen, der selbst International Director of Coaching bei CogniGoals ist, hat selbst die B-Lizenz, zahlreiche Zusatzqualifikationen, auch vor allem Schwerpunkt kognitives Training. Kommt aber ursprünglich aus dem Basketball, lieber Felix. Das habe ich auch recherchiert. Und mich würde mal anfangs herzlich willkommen interessieren, wie du dann überhaupt eigentlich zum Fußball kamst.
Ja, das werde ich häufiger gefragt. Hallo Simon, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Fußball ist so meine erste Liebe beim Sport. Wenn man so schon ein bisschen älter wird und an Kindheitserinnerungen zurückdenkt, dann ist, ich glaube, fast die zweitälteste Erinnerung, wie ich mit meinem Papa bei uns hinten im Garten über Stunden und Stunden 1 gegen 1 Fußball spiele. Über Stunden und Stunden. Also ich habe es geliebt, zu dribbeln, Tricks auszuprobieren, immer mit meinem Papa. Und dann bin ich mit 6 Jahren, wie so viele, in Fußballverein gekommen. Da gibt es die lustige Geschichte, dass ich im ersten Spiel auf einem Grandplatz beim Wieker SV zweimal im Spiel wohl alle Gegenspieler plus Torwart ausgedribbelt habe. Und beim ersten Mal war ich so überrascht, dass ich dann neben das Tor geschossen habe. Man hat damals ja in der F-Jugend 11 gegen 11 noch gespielt. Und das zweite Mal habe ich aber tatsächlich das 1:1 geschossen. Und ja, dann war ich die nächsten 3, 4 Jahre Stürmer, viele Tore geschossen, viel gedribbelt. Und ja, dann, wie so häufig in meinem Leben, ich bin ja in den USA geboren und auch aufgewachsen, ging es 1984 wieder nach New Jersey, in die 4. Klasse. Und ich habe heute also noch eine Plakette, eine große von meinem Fußballverein, denke auch in den USA, die dann E-Jugend des Wieger SV. Und
Okay.
naja, dort ein bisschen Kontakt schon zu Basketball gehabt. Ich kam zurück und hatte so einen Trainer der alten Schule, der es doch geschafft hat, relativ schnell die Freude am Fußball bei mir etwas zu reduzieren. Und gleichzeitig hatte ich dann auf dem Gymnasium zwei Schulkollegen, die haben Basketball gespielt und haben gesagt, hey, ich war schon damals relativ groß, komm doch mal mit. Und ich habe mich wirklich, da hatte ich einen ganz tollen Trainer, viele neue Trainingsmethoden, damals schon mit einer Koordinationsleiter gearbeitet. Ich fand es sofort super. War eine ganz starke Mannschaft, sind in den Folgejahren dreimal Landesmeister gewesen, habe dann auch in den USA Basketball gespielt, was für so einen Deutschen, damals war er der große Held, Detlef Schrempf, später kam Dirk Nowitzki, aber gar nicht so einfach war, habe mich da aber ganz gut durchgesetzt und habe dann mit 16, 17 schwere Rückenprobleme bekommen, musste irgendwann mit dem Basketball aufhören. Und als ich dann in Deutschland wieder studierte, habe ich mich erinnert, du spielst doch gerne Fußball. Also ich wollte unbedingt Sport machen. Und dann habe ich, und das war so ein bisschen, also ich habe auch schon mit 16, 17 meine Basketballmannschaft trainiert an der Highschool. Aber dann habe ich begonnen, mich selbst zu trainieren. Und es gab damals vom DFB eine DVD, die hieß Ballzauber. Und ich hatte so eine Körper, VHS-Kassette, glaube ich, damals sogar noch. Und ich habe mir alle Übungen abgeschrieben. Und ich bin jeden Morgen eine Stunde in so einen Park gegangen bei uns in der Nähe und habe mich selbst trainiert. Und habe dann begonnen, in drei verschiedenen Teams, eine von der Uni, eine von der Kirche und eine irgendwie Betriebssportmannschaft, habe ich dann gekickt. Und ja, habe dann nochmal, ich würde sagen, so etwa 10 Jahre nochmal selbst Fußball gespielt, bis es dann so mit dem Trainerdasein so langsam losging. Aber
Stark, also würdest
das
du
ist der
sagen,
Wechsel.
okay, also es war eher so ein Exkurs im Basketball, nachdem du eigentlich schon grundlegend aus dem Fußball kommst. Okay.
Ja, kann man so sagen, wobei, also meine besten Sportlerjahre habe ich sicher mit großem Abstand im Basketball erlebt. Und Basketball hat mich auch sehr geprägt, weil beim Basketball macht man alles mit beiden Seiten, mit beiden Händen, bis hin zum Werfen. Und als ich dann Fußballtrainer wurde, war ich doch sehr überrascht, wie wenig Fußballspieler es eigentlich gibt, die in der Lage sind, mit beiden Füßen grundlegende Techniken wie Dribbeln, Passen und Schießen auszuüben. Aber da kommen wir vielleicht im Laufe des Podcasts noch ein bisschen näher drauf zu sprechen, was das bei mir ausgelöst hat.
Definitiv. Und ich finde es jetzt schon sau spannend, weil du ja auch dann diesen multisportiven Background hast, den wir ja auch sehr, sehr empfehlen im Umgang mit unseren Spielern oder natürlich auch, wenn wir Trainer ausbilden. Und du hast jetzt ja auch schon angedeutet, dass dich eben diese Basketball-Erfahrungen sehr geprägt haben, auch dann eben vor allem im Punkto Beidseitigkeit oder jetzt, wenn wir auf den Fußball zu sprechen kommen, dann Beidfüßigkeit später. Hast du da noch weitere Schnittstellen gehabt, wo du jetzt rückblickend für dich reflektieren kannst, ja, okay, da hat mir das Basketball wirklich extrem geholfen fürs Fußball?
Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel von unserem Thema abweichen, weil natürlich gibt es da eine Menge Schnittstellen. Und Basketball, so habe ich es erlebt, gerade auch, als ich dann an der Highschool, an der amerikanischen Highschool Basketball gespielt habe. Wir hatten ein Playbook, sowohl vom offensiven als auch vom defensiven Aufbau, von nicht weniger als etwa 30 Spielzügen. Und zwar offensiv und auch defensiv. Und unser Point Guard hat die Anweisung gegeben. Und es war wirklich alles sehr stark strukturiert. Mhm. Und nun kann man sagen, also auf Fußball übertragen, ja, da haben wir 11 gegen 11. Das ist also alles viel komplexer. Und dennoch glaube ich immer mehr, gerade defensiv, auch beim Pressing zu beobachten, dass der Trend natürlich beim Fußball auch dahin geht, dass man schon sehr viele Dinge übt, sehr viele Dinge strukturiert, gerade auch im Aufbauspiel. Und dann ist immer die Frage, wo ist aber noch Platz für Freiheit und Kreativität? Und die hast du aber im Basketball natürlich auch. Ne? Mhm. Basketball besteht ganz viel aus One-on-One. Da hast du verschiedenste Schusstechniken. Und von daher, auch wenn Fußball 11 gegen 11 ist, am Ende dreht es sich ja doch sehr stark darum, wo ist gerade der Ball? Was kassiert gerade in Ballnähe? Bewegung mit Ball, Bewegung ohne Ball, Freilaufbewegung. Wo man es auch im Fußball sehr stark sieht, sind zum Beispiel Standardsituationen. Das ist ja auch eine Sache. Da gab es ja diese eine Szene, wo bei der EM Kimmich diesen Block gesetzt hat und dann wurde das Tor leider weggepfiffen. Aber das war so typisch Basketball, ne? Block setzen haben wir beim Basketball, typische Bewegung, Pick and Roll. Und ja, auch da muss man gucken, dass man fest steht und sich nicht in jemanden reinbewegt. Also wenn Kimmich so ein bisschen beim Basketball zugeguckt hätte, hätte er da noch was mitnehmen können. Wobei man sich natürlich drüber streiten kann, ob das ein Foul war in der Szene, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Also diese Multisportivität, gerade ob jetzt Basketball oder vor allem auch so Leichtathletik-Turnen, das ist oft, was wir sehen oder auch empfehlen. Glaube, dass da ganz viel Magie drin steckt, nicht nur was jetzt so diese taktischen Prinzipien angeht, sondern schon auch beim Thema kognitive Ressourcen, beim Thema Handlungsschnelligkeit, Wahrnehmung. Das sind ja auf jeden Fall auch wertvolle Schnittstellen, weil ja im Basketball doch auch das Spieltempo sehr hoch ist, gerade auch auf dem Niveau. Ich habe ja gelesen, du hattest diverse Meisterschaften, Meisterschaftsspiele. Also da war ja schon auch höheres Niveau. Und ich glaube, dass man ja auch, wenn wir jetzt zum Thema Kognition kommen, da wahnsinnig viele Schnittstellen hat.
Ja, und vor allem ist es ein großer Schwerpunkt auf Bewegung. Und häufig frage ich mich, warum gelingt es mir eigentlich so gut, sehr, sehr viele der Übungen, die wir bei Cognigoals machen, selbst auszuüben, selbst vorzumachen. Und ich kann es eigentlich nur erstens drauf schieben, dass ich natürlich schon sehr, sehr früh Fußball gespielt habe, ne, siehe Garten zu Hause, aber auch eben durch die Bewegung im Basketball. Also ich kann mich doch ziemlich gut bewegen und ich führe es darauf zurück, dass ich eben, ne, Multisportivität sprichst du an. Das hat mich doch schon sehr geprägt. Und das ist ja auch der Ansatz, über den ihr sprecht, wenn es um Turnen geht oder auch um andere Sportarten. Wir haben ja einfach ein Problem im Fußball in Deutschland, dass auch wenn du auf höchstes Niveau gehst, Bundesliga oder auch im Jugendsport, Jugendnationalmannschaft, es ist dennoch häufig erschreckend zu sehen, wie schlecht sich unsere Spielerinnen und Spieler bewegen. Und ich muss immer dran denken, vor dem Champions-League-Halbfinale Real Madrid gegen Bayern München wurde Toni Kroos interviewt und gefragt, sag mal Toni, was macht eigentlich Jamal Musiala zu so einem speziellen, besonderen Spieler? Und Toni Kroos antwortete, er bewegt sich einfach so gut. Ja. Und das ist es. Und das Schlimme ist ja, Jamal Musiala wurde ja nicht in Deutschland ausgebildet, sondern wie wir alle wissen, in England beim FC Chelsea. Und Wir haben einen riesen Nachholbedarf, was gute Bewegung angeht, in Deutschland im Fußball. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man verschiedene Sportarten auch gemacht hat. Und ich glaube, je besser, also Matthias Mazenowak sagt ja immer, Bewegungstalent kommt vor Fußballtalent. Und ich glaube, da sagt er was sehr, sehr Wahres. Und Die Spieler, die ich im Individualtraining betreue, das sind ja häufig wirklich Spieler, die auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind. Ne? Ja. Ob Jugendnationalspieler, Profis. Und es ist dennoch jedes Mal überraschend, wie viele Bewegungsprobleme diese Spieler haben. Für uns, Simon, natürlich toll, weil wir wissen, dass wir noch eine Menge bewirken können und ihnen natürlich helfen können, sich besser zu bewegen. Und dadurch werden natürlich auch Spieler eins gegen eins viel unberechenbarer und es ist unvorhersehbarer, was sie machen. Und also da ist eine Menge Arbeit für uns.
Total. Und da sind wir ja auch schon mitten bei CogniGoals, denn am Ende ist ja das auch das, was ihr tagtäglich macht. Es geht um Bewegung, es geht aber auch um Gehirntraining, was ja untrennbar miteinander vereint ist, weil Bewegungen immer vom Gehirn initiiert werden. Und da bist du ja selbst viel auf dem Platz. Du hast aber eben gemeinsam mit Matthias da auch die Pionierarbeit rund um euer Konzept Deep Learning erarbeitet. Wir hatten ja mit Matze, ich habe mal nachgeschaut im Vorfeld zu diesem Podcast, vor 3 Jahren schon unfassbar diese Videoreihe gemacht, wo er schon euer Deep Learning auch erstmals vorgestellt hatte. Vielleicht kannst du mal die Zuhörer noch mal kurz mit reinnehmen, worum es bei Deep Learning geht und auch, was mich natürlich besonders dann interessieren würde, was sich jetzt seit diesen 3 Jahren getan hat bei euch.
Ja, das ist überhaupt eine ganz spannende Geschichte, Simon. Also als ich 2012 über meinen Sohn überhaupt Fußballtrainer wurde, weil sie da jemanden brauchten, wie so viele Väter in Deutschland, habe ich mich relativ schnell umgeschaut und geguckt, was gibt es an innovativen Trainingskonzepten und auch auf verschiedenen Sprachen geguckt. Bin dann bei Matthias Nowak gelandet, der da so seine ersten DVDs rausgebracht hatte bei der Trainertätigkeit bei Bayern München. Und dann über die nächsten Jahre immer wieder alles auch mit meiner Mannschaft angewendet, tolle Ergebnisse gesehen und mich dann angemeldet 2016/17 für die Ausbildung zum visuellen und kognitiven Trainer im Fußball, also Vico-Trainer an der Sportschule in Hennef da gewesen, bei Matze, Stefanie Henningsfeld und noch anderen, die auch mit Olympiaathleten arbeiten. Und da habe ich Matze kennengelernt und was damals unser Kennenlernen sehr geprägt hat, ist, dass ich gesagt habe, alle Übungen und so, das finde ich alles sehr schön, Matze, aber wo ist die Struktur? Wo ist das System? Womit fängt man an? Wie macht man weiter? Kann man nicht ein strukturiertes kognitives Training irgendwie anbieten? Weil das gibt es ja in allen Bereichen, auch im Techniktraining oder Taktiktraining oder Athletiktraining. Man hat eine klare Struktur und kognitives Training wirkte so ein bisschen beliebig. Und beim Spaziergang dort auf dem Gelände in der Sportschule Hennef meinte Matze dann so ein bisschen genervt, kennst ihn ja, sagte dann so, mach du mal die Struktur. Und das war so ein bisschen von der Idee her die Geburtsstunde für unsere Kurse bei CogniGoals und fürs Deep Learning. Und wir haben dann überlegt, womit fängt man eigentlich an? Und wir haben gesagt, wir starten mit einem, Matze sagt immer, Cold Case mit dem Thema Beidfüßigkeit. Und da ist es so, beim Thema Beidfüßigkeit gibt es seit vielen Jahren eigentlich immer, wenn du mit fast jedem Trainer auf der Welt über das Thema sprichst, sagen sie dir, ja, man muss sehr, sehr früh anfangen, das Ganze zu trainieren, also Early Development. Man braucht auch viele, viele Wiederholungen. Und gerade ganz aktuell gibt es ja auch von Peter Schreiner auch ein paar gute Ideen zum Thema Beidfüßigkeitstraining, wo er auch sehr großen Wert auf eine gute Technik legt. Und dennoch ist es so, ich habe auch als Trainer, als ich mit meiner Mannschaft angefangen habe, ne, und vom Basketball inspiriert, habe ich gesagt, okay, was ist denn los bei denen? Wir müssen gucken, dass die jetzt auch beidfüßig werden. Und ich habe ganz, ganz viel über das Hauptthema gemacht. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ne? Touches, Touches, Touches. Das ist auch, was die allermeisten Trainer dir sagen, wenn du sagst, wie kriege ich jemand dazu, beidfüßig zu werden? Und es ist auch so, dass unsere Spieler sich verbessert haben in dem Bereich, ohne Frage. Aber eine echte Beidfüßigkeit ist nicht entstanden, sondern in Situationen mit hohem Gegnerdruck, wenig Zeit und Raum, ist ganz klar gewesen, die nehmen immer wieder ihren starken Fuß, wie wir auch Woche für Woche auf höchstem Niveau im Profifußball sehen, wo immer wieder Torchancen ausgelassen werden, weil der falsche Fuß genommen wird oder Ballverluste entstehen, weil der falsche Fuß genommen wird und. Und dann haben wir mit unseren Wissenschaftlern, mit Thomas Schack, Ludwig Vogel, Torbjörn Festberg, wir haben überlegt, was kann man da machen? Und da ist das sogenannte Komfortzonenprinzip entstanden. Die Wissenschaftler haben nämlich gesagt, ja, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür, dass die Spieler und die Athleten sich so verhalten unter Druck, weil unter Druck, dann machen wir die Dinge, die uns ein sicheres Gefühl verleihen, mit dem wir uns richtig gut und auch vor allem sicher fühlen. Und wenn wir beim Thema Beidfüßigkeit das Thema wirklich neu aufrollen, revolutionieren wollen, dann müssen wir es so machen, dass durch das Training ein neues, richtig gutes Gefühl entsteht auf der bis dahin schwachen Seite. Und dieses Komfortzonenprinzip, das ist sozusagen ein absolutes Grundlagenprinzip bei Deep Learning, dass wir schon im ersten Modul unseres Kurses, da geht es darum, dass wir die Spieler auf ihrer starken Seite aus der Komfortzone rausführen, und zwar durch wirklich neue Bewegungen, die sie so nicht kennen. Also wir haben zum Beispiel, die erste Übung ist der sogenannte Außen-Innen-Hop, wo ein ganz einfaches Außen-Innen genommen wird, aber es wird gehüpft. Und ich habe ehrlich gesagt noch keinen Spieler gehabt, für den das nicht schwer gewesen ist. Also richtig schwer. Wenn dann aber diese neue, sehr dynamische Bewegung entsteht, wird auch im Gehirn ein Prozess ausgelöst. Das Gehirn sagt, ich lerne hier etwas ganz Neues. So. Und als nächsten Schritt packen wir dann verschiedene kognitive Aufsetzer mit drauf. Klatschen vorne, hinten, Arme kreuzen vorne, hinten, Hase, Jäger, Pinky, so ganz viele verschiedene Aufsetzer. Und dann ist der Spieler endgültig auf seinem starken Fuß aus der Komfortzone raus. Und wenn das erstmal so weit ist, dann bauen wir erst vereinzelt und dann regelmäßige Wechsel auf die schwache Seite. So. Und nun überleg mal, Simon, stell dir mal vor, du müsstest, bist ja auch technisch sehr, sehr gut, du müsstest dribbeln, ja, auf deiner Rechtsfuß wahrscheinlich auch, nicht?
Nee, tatsächlich links.
Linksfuß. Okay, ich bin auch Linksfuß. Das wissen die wenigsten Spieler, weil ich immer alles auf rechts vormache. Aber
bei mir ist es tatsächlich so, komischerweise, ich schieße links und dribbel eher rechts. Okay. Kommt tatsächlich daher, weil mein Bruder früher mit mir sehr, sehr viel auf dem Sportplatz war und wir das Schießen nur links trainiert haben, weil er immer gesagt hat, wenn du links schießen kannst, hast du einen Vorteil gegenüber allen anderen Spielern. Das heißt, ich war ursprünglich Rechtsfuß, habe aber irgendwann das Schießen nur noch mit links trainiert. Deswegen dribbeln rechts, schießen links. Ganz spannende Kombi. Hat auch dazu geführt, glaube ich, dass ich als Spieler das Maximum meines Potenzials tatsächlich ausschöpfen konnte mit dieser magischen Kombi, auch wenn es dann trotzdem nur mit Landesliga gereicht hat.
Ja, da kann ich mir aber schon Spielszenen vorstellen, wo das sehr hilfreich sein kann. Und müsste man für dich vielleicht noch ein ganz neues Trainingsprogramm schaffen. Also was ich nur sagen wollte, bleiben wir aber bei deinem starken rechten Dribbelfuß. Und nun stell dir vor, du machst Hase, Jäger kennst du ja auch, parallel, während du dribbelst. Das würdest du, glaube ich, noch ganz gut hinkriegen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel sagen, du wechselst auf deinen linken Fuß, machst dann einmal auch dieses Außen-Innen gehüpft. Und jetzt musst du aber direkt einen neuen kognitiven Aufsetzer machen. Mhm. Also Pinky. Ja, also das ist Pinky.
Ja.
So, hassen die Spieler, ist motorisch sehr, sehr schwierig, von der Feinmotorik wirklich nicht gut hinzukriegen. Und beim nächsten Mal, wenn du rüber wechselst, musst du dann Piano machen, ne?
Ja.
So, parallel. So, und jetzt hast du drei kognitive Aufsätze, die du merken musst. Also unglaublich, was du da schon an kognitiver Belastung hast. Und was passiert in dem Moment, Simon? Sobald du auf links rüber gehst, fühlt sich das entspannt und entlastend an. Ganz, ganz relaxed. Erfahrungen, die wirklich alle Spieler, die ich trainiert habe, gemacht haben. Mhm. Es ist sogar so, das ist so ein spezieller Moment im Training, dass sie dann manchmal sogar von selbst einfach auf links bleiben. Und ich sage, Moment mal, du solltest doch wieder zurückwechseln. Dann frage ich sie, sag mal, warum glaubst du eigentlich, bist du gerade auf deinem linken Fuß geblieben? Ja, es hat sich gut angefühlt. Mhm. Ja, ist das nicht dein schwächerer Fuß? Ja, eigentlich schon, aber heute fühlt er sich so anders an. Mhm. Und das ist wirklich eine Sache, Simon, ich war ehrlich gesagt in unserem Team eher der Skeptiker, weil ich habe gesagt, naja, das kann doch nicht funktionieren, wir brauchen doch Kontakte und wir können doch nicht durch weniger Kontakte was Besseres erreichen. Ja. Und dann habe ich im Vorfeld unseres Drehs zwei deutsche Jugendnationalspielerinnen für einen Dreh trainiert, Annalene Böhler und Hannah Günther. Und die haben mir beide Annalene schon nach dem ersten, Hannah nach dem zweiten Training gesagt, mein schwacher Fuß hat sich noch nie so gut angefühlt und ich spüre es im Spiel und im Training und er fühlt sich überall besser an. Ja, und dann, also für mich als Praktiker, der regelmäßig auf dem Platz steht, das hat mich natürlich komplett überzeugt. Und das ist eine Erfahrung, ne? Das war 2019, die ich in den letzten gut 5 Jahren wieder und wieder, wir sprachen im Vorfeld ja schon, ne, auch letztes Wochenende wieder machen konnte. Und das ist die Grundlage, dieses Komfortzonenprinzip. Ein weiteres Prinzip bei Deep Learning ist, dass wir Bewegungsaufgaben mit Ball und Bewegungsaufgaben ohne Ball kombinieren. Und da geht es einfach auch um Bewegungslernen, dass die Bewegung sich verbessert. Und wir machen wirklich die Erfahrung, dass unsere Spieler relativ schnell von doch eher so abgehackten, robotermäßigen Bewegungen zu sehr flüssigen, ne, fast tänzerischen Bewegungen übergehen und sich viel geschmeidiger und besser bewegen. Und da spielen gerade die Bewegungsaufgaben ohne Ball auch eine ganz zentrale Rolle. Und das ist das Modul 1, wo es darum geht, Beidfüßigkeit vorzubereiten. Und im Modul 2 wird dann die Beidfüßigkeit richtig angelegt. Da ist es so, dass der schwächere Fuß eigentlich fast nur noch einen Schritt hinter dem stärkeren Fuß her ist. Da sind auch so gewisse Transfereffekte, auf die wir bauen. Und in Modul 3, da arbeiten wir dann mit unseren Ditos. Da ist es dann im Grunde genommen, dass wir die Beidfüßigkeit schon richtig festigen wollen. Und Ditos sind ja Bewegungskombinationen in der Regel aus 3 oder 5 Bewegungen. Und dadurch, dass du 3 Bewegungen hast, ist es ja so, schon beim zweiten Durchgang beginnt die Bewegung wieder erneut, aber auf der anderen Seite. Und das ist natürlich für die Beidfüßigkeit auch nochmal sehr, sehr förderlich. Das ist so ein bisschen dieses Prinzip auch Repetition without Repetition, also Bewegung ohne Bewegung. Und ja, am Ende kann ich wirklich sagen, wenn du die 3 Module gemacht hast, dann hast du bei den Spielern eine ganz neue Beidfüßigkeit geschaffen. Aber ganz wichtig, das alles beruht darauf, dass wir es eben übers Gehirn machen und dass so ein neues, gutes Gefühl entsteht im Kopf. Und ja, ein ganz, ganz toller Ansatz und macht mir persönlich unglaublich Freude zu sehen, wie viel Freude das den Spielern macht. Wenn sie dann, na, du sprachst ja auch über dein Potenzial, was du da maximal abgerufen hast, wenn sie eben dazu kommen, dass sie ihr Potenzial doch massiv verbessern. Weil eine Sache ist ganz klar, wenn du beidfüßig bist, bist du im Spiel für die Verteidiger nur noch ganz schwer ausrechenbar. Gehst du links vorbei,
Absolut.
gehst du rechts vorbei? Weißt du, ich erinnere mich noch so eine alte DFB-VHS-Kassette, auch als Trainer, wo es dann darum ging, um individuell verteidigen und den Spieler auf seinen schwachen Fuß lenken und so weiter und so fort. Ja, wenn du keinen schwachen Fuß hast, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und hast du im Übrigen auch im Basketball, gleiche Sache, nicht? Um darauf kurz zurückzukommen. Auch da geht es darum, den Spieler eher auf seine schwächere Hand zu lenken. Und auch da, wenn du schön mit rechts und mit links gleich gut dribbeln kannst, dann ist es auch da ganz schwierig, da irgendjemand zu lenken.
Ja, sehr, sehr spannende Eindrücke, Felix. Vielen Dank. Ganz viel natürlich, was wir ja auch von euch mit aufsaugen. Wir sind ja immer so ein bisschen Filter aus der Sport- und Neurowissenschaft und versuchen das dann in Trainer, in Fußballersprache umzumünzen. Und ein großer Einfluss ist natürlich auch Deep Learning, ist Matze, bist du. Und was für mich jetzt dennoch neu war heute in deiner Ausführung, ist dieses bewusste Komfortzonenprinzip auf dem starken Fuß versus ich hole mir dann quasi dadurch, dass die Aufsätze auf dem schwächeren Fuß wegfallen, dort so ein gutes
Ja,
Gefühl. Weil wir
genau.
arbeiten ja auch sehr viel mit Aufsetzern, klar, kognitiv, koordinativ, visuell, spannendes Feld ja nochmal ein bisschen größer
Ja,
und
ja.
arbeiten da aber immer beidfüßig damit. Und jetzt finde ich es spannend, dass du das sozusagen in einem ja, Zwei- oder Drei-Phasen-Prinzip siehst und erstmal sagst, so Schritt 1, starker Fuß mit den Aufsetzern, schwächerer Fuß nicht, um da ein besseres Gefühl zu bekommen. Das nehme ich super gerne mal mit rein bei uns. Glaube, dass da ja spannend wäre, das echt mal auszuprobieren, auch wie sich das mit unseren Ansätzen kombinieren lässt. Cool.
Ja,
Ja.
also ich glaube, Simon, dass es geht im Grunde genommen darum, das einfach mal zu erleben und mal auszuprobieren.
Ja.
So ist es bei mir ja auch gewesen. Und inzwischen haben wir in Modul 1, haben wir da wirklich einen ganz klaren, systematischen, strukturierten Ansatz gefunden, wie wir die starke Seite aus der Komfortzone rausführen und dann die schwache Seite in diese Komfortzone reinführen. Und
Ja.
wir haben auch zum Beispiel noch verschiedene Wechselkommandos. Add one finish heißt diese Übung, wo wir den Wechsel Durch drei verschiedene Kommandos. Bei Add wird eine Bewegung hinzugefügt. Bei One muss der Spieler direkt ganz schnell rüberwechseln. Also totale Gegensätze, die die Spieler auch furchtbar nerven. Und bei Finish ist es das Gleiche, die Bewegung erstmal zu Ende machen. Und das heißt also auch der Wechselmoment an sich, auch bei dem führen wir die Spieler aus der Komfortzone raus. Ja. Der nächste Schritt dann ist noch eine besondere Übergangsbewegung, die wir gemeinsam entwickelt haben. Und die musst du dir einfach nochmal angucken. Gebe ich dir einfach mal so als kleine Hausaufgabe mit. Und da würde ich dir die Frage mitgeben, erklär mir mal, warum wir die so machen, warum das nochmal ein ganz besonderer Turbo ist zum Thema Beidfüßigkeit. Weil das ist hochspannend. Also die besteht aus 5 Elementen und wir haben jedes Element extra so strukturiert, dass dadurch auch nochmal mit dem guten Gefühl auf dem schwachen Fuß was wirklich Unglaubliches passiert. Ich sag dir mal, ich trainiere diese Übung auch mit den besten Spielern, bis sie die können, diese Übergangsbewegung. Auf ihrem starken Fuß brauchen die in der Regel zwischen 20 und 30 Bahnen, bis sie die hinbekommen. Die ist wirklich sehr schwierig, die motorisch gut auszuführen.
Cool.
Und wenn sie sie können, Simon, sag ich so, und jetzt machen wir es mal mit deinem schwachen Fuß. Und dann können sie es in der Regel nach 3 bis 5 Bahnen. Und dann sind sie, also die Eltern, die Spieler sind völlig perplex, wie auf einmal, also wie weit zu dem Zeitpunkt schon der schwächere Fuß ist.
Jetzt reden wir sehr, sehr viel, und ich habe das Wording jetzt mal bewusst einfach adaptiert, auch von stärkerem und schwächerem Fuß. Wir hatten auch, ich erinnere mich, ich glaube, es war auch mal eine Podcast-Folge, wo wir darüber gesprochen haben, aber auch in diversen Gesprächen, wo wir dieses Wording stärkerer, schwächerer Fuß auch generell in Frage stellen, weil es ja auch psychologisch etwas macht, wenn ich dann sozusagen unterbewusst abspeichere, ich habe einen starken und einen schwächeren Fuß. Wie geht ihr mit dieser Tatsache um? Ist das bewusst Teil eures Coaching-Prozesses auch?
Also, wir benutzen in unseren Kursen vor allem das Wording dominanter Fuß, nicht dominanter Fuß. Das ist, glaube ich, aus der Wissenschaft heraus sauberer und richtiger. Es gibt ja auch in der Fußballtrainerszene das schöne Wording Lieblingsfuß und Nicht-Lieblingsfuß, das du sicherlich auch schon mal gehört hast. Ich muss sagen, ich spiele damit so ein bisschen, nicht? Aber es ist im Grunde genommen, was ich wirklich mache im Modul 1, also auch Stichwort Tipps und Tricks für die Praxis, Simon. Ich beobachte die Spieler. Ich beobachte ihre Bewegung. Und wenn du mit dieser völlig neuen Bewegung kommst, dem Außen-Innen-Hop, dann ist es erstmal erstaunlich zu sehen, wie schwer sie sich tun, obwohl es auf ihrer starken Seite stattfindet, diese Bewegung. Und dann geht es erstmal darum, mit ihnen gemeinsam diese neue Bewegung zu lernen. Und ich glaube, wann immer wir eine neue Bewegung lernen, ist es so, dass überhaupt in unserem Gehirn so eine Bereitschaft entsteht, Stichwort Neuroplastizität, es wird das angestoßen, es bewegt sich etwas, es entsteht eine Offenheit für Veränderung, auch für Verbesserung. Und da gehe ich erstmal rein mit ihnen und helfe ihnen erstmal, dass sie das überhaupt irgendwie hinbekommen. Und wenn sie es hinbekommen, kommen dann als nächstes die kognitiven Aufsetzer, sodass zu dem Zeitpunkt schon sie wirklich sehr stark gefordert sind, was ihren stärkeren Fuß angeht. Den kann ich dann ja noch gerne stärkeren Fuß nennen, aber es ist in dem Moment bei ihnen vom Gefühl her nicht gut, sondern sie sind maximal gefordert, selbst die besten Spieler, obwohl es so eine einfache Bewegung ist. Aber diese Kombination aus Bewegung und aus kognitiven Aufsetzern, gerade wenn die Spieler das nicht gewohnt sind, ist sehr, sehr herausfordernd. Und wenn du dann diese Entlastung einbaust auf dem schwächeren, nicht dominanten, noch nicht Lieblingsfuß, auf einmal entsteht so dieses gute Gefühl, und das hat was fast Magisches, dass sie auf einmal, oh, das ist ja, das fühlt sich, und als Trainer, das Schöne ist natürlich, Simon, du siehst, dass dieser klobige Fuß der vorher, weil ich lasse die Spieler gerne mal, das ist so eine Übung von Matze, die du auch sicherlich schon kennst, die ich sehr schön finde, die heißt Ginga. Ginga ist ja so aus dem Portugiesischen, Brasilianischen, ne, gutes Lebensgefühl, Hugo Bonito. Ich lasse die gerne mal, ich sag mal, du, nimm dir mal eine Minute und zeig mir mal all deine Tricks und beweg dich mal. Und ich filme das auch ganz gerne. Und was man dann ja sieht ist, wollen einen beeindrucken, also da sieht man kaum den schwachen Fuß. Und man sieht leider auch bei uns, unseren deutschen Jugendspielern, wenige Tricks, muss ich auch noch dazu sagen. Da habe ich aber schon einen ersten Eindruck, wie sieht es aus auf dem schwächeren Fuß. Und wenn dann binnen weniger Trainingseinheiten auf einmal ganz flüssige, saubere Touches und eine schöne Bewegung entsteht auf dem schwächeren Fuß, das ist einfach eine super, super Sache. Und das Schöne ist ja, Simon, es passt so schön in euren Ansatz, in unseren Ansatz, dass wir einen Weg gefunden haben, das Ganze übers Gehirn zu machen. Ja. Das war auch so ein bisschen, wo bei mir der Groschen gefallen ist, dass unsere Wissenschaftler sagten, es geht ums Gefühl. Ja, und dann saßen wir da so und haben überlegt, so, ja, und was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir denn an dieses Gefühl ran? Und da ist uns dieses Komfortzonenprinzip aufgefallen. Und genau, aber ich merke, ich wiederhole mich schon ein bisschen.
Alles in Ordnung. Ich glaube, auch so Wiederholungen sind punktuell für den Zuhörer ganz wertvoll, um die Dinge einfach nochmal zu verstehen und zu speichern, weil ja doch einfach, wenn wir mit jemandem sprechen, der auch sehr tief im Thema drin ist und dann auf Augenhöhe sozusagen uns fachlich austauschen, ist ja auch für jemanden, der vielleicht neu zuhört oder neu ins Thema einsteigt, immer wieder dankbar, wenn dann gewisse Dinge nochmal kommen, wo er dann sieht, ah, okay, ja, stimmt, habe ich verstanden gehabt, genau. So. Also dementsprechend passt alles gut. Lass uns mal bei den Gefühlen bleiben, Felix. Wie ist so deine Erfahrung auch im Training? Wie gehen die Spieler mit diesen doch sehr hohen Herausforderungen um? Denn was ich wahrnehme bei uns im Training ist schon, dass natürlich das immer wieder auch eine Challenge ist im Coaching, den Spieler dann dabei zu begleiten, weil anders als vielleicht im herkömmlichen Training ja viel mehr Fehler gemacht werden, viel größere Herausforderungen warten, das Bewegungsgefühl am Anfang viel ungewohnter, komischer ist, wenn dieses Bewegungslernen stattfindet. Was macht ihr da für Erfahrungen und wie geht ihr dann damit um?
Ja, das hast du völlig richtig gesagt, Simon, richtig beobachtet, deckt sich komplett auch mit meinen Erfahrungen. Ich spreche es direkt an, direkt am Anfang. Es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die ich den Spielern sage, wenn sie mit mir trainieren. Das ist, also ich sage, es wird sehr ungewohnt sein, was wir hier machen. Und du wirst sehr, 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 sehr viele Fehler machen. Und das gehört dazu und das Gehirn lernt auch und entwickelt sich weiter, auch während du Fehler machst. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du eine Übung richtig kannst, dann sind auch fürs Gehirn kaum noch Fortschritte, dann legen wir die beiseite. So. Also ich, ne, man nennt das ja auch in der Psychologie, ich normalisiere etwas. Ja. Ja. Also es geht darum zu sagen, das ist hier ganz normal, dass du viele Fehler machst. Und eine Sache ist auch klar, Simon, für unsere Athleten, ne, Jugendnationalspieler, Profis, talentierte junge Spieler, die sonst überall immer so zu den Besten gehören, die wollen dann ja auch gerne beeindrucken und zeigen, ne, ich bin und so weiter. Wenn du ihnen vorher das sagst, hör mal zu, du wirst hier viele Fehler machen, Scheitern gehört dazu, man nimmt ihnen so ein bisschen den Druck und daran muss man sie fortlaufend während des Trainings, gerade in der Anfangszeit, immer wieder erinnern. Gleichzeitig, du sagst, okay, es wird viele Fehler geben, ja, und gleichzeitig, wenn Fortschritte da sind, ist es ganz wichtig, diese Fortschritte auch herauszuheben, zu betonen und sie aktiv zu loben. Und damit ist es auch so und die Spieler merken das ja auch. Also man merkt, wenn die in dieses kognitive Training richtig einsteigen, die werden ja also von einem Feuer gepackt, die Übungen richtig zu können. Also die gehen nach Hause teilweise. Ich habe jetzt einen jungen Spieler, Fabi, 12 Jahre alt, Landesauswahlspieler, ganz, ganz toller. Der reist gerade durch die USA und schickt mir aus allen Locations Videos von Cognigoals-Übungen am Grand Canyon, Yosemite Park, schon im Death Valley hat er mir ein Video geschickt, wo er Cognigoals-Übungen macht. Total cool. Und der Vater hat mir berichtet, wenn der nach Hause geht, dann geht das Training direkt weiter, wenn er irgendeine Challenge nicht geschafft hat, dann übt er und übt er und übt er. Und Matze spricht immer von so einer Gefräßigkeit des Gehirns, die da entsteht bei den Spielern. Und also man muss Scheitern, glaube ich, normalisieren und man muss Fortschritte loben. Und es gibt natürlich noch, also du musst immer gucken, ne, es gibt ja eine Trainingszone, wo die Spieler sich langweilen, also eine Unterforderung. Das ist für diese Spieler Gift, da darfst du nie reingeraten, also niemals Übungen wiederholen, die sie schon können, wo sie sich langweilen. Aber es gibt eben auch bei unserem Training gerade die Gefahr der Überforderung, die Gefahr, dass die Spieler wirklich wie so in eine Wand laufen und nicht mehr weiterkommen. Und ich hatte zum Beispiel am Wochenende einen 18-Jährigen, der gerade seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Ich habe mit ihm eine ganz einfache Bewegungsaufgabe ohne Ball gemacht, die ich Grand Canyon nenne. Und da war schon so Stufe 2, bin ich eingestiegen, war für ihn zu schwierig. Okay. Und dann habe ich aber auch sehr schnell das Ganze reduziert auf die wirklich allereinfachste beidseitige Ausführung. Also die Übung kann ich kurz erklären. Es ist ein Hopserlauf. Ja, ganz einfacher Hopserlauf, aber mit fünf Armbewegungen. Und zwar, du startest mit dem Arm, also beim ersten, dem gegenläufigen, im gegensetzten Arm, Hand, also Arm hängt runter, Arm nach unten, offene Hand. Dann geht der Arm 45 Grad nach oben, also der andere Arm, geschlossene Hand. Dann wird der Arm seitlich vom Körper weggestreckt, offene Hand. Dann 45 Grad nach oben, geschlossene Hand und dann ganz nach oben, offene Hand. So, ja, es ist schon doch wieder, ich sag so ganz einfach und dann hört sich's doch wieder kompliziert an. Müsste ich jetzt mal vormachen, aber wir haben jetzt hier keine Ganzkörperkamera. Ich kann dir aber gerne mal ein Video drüber schicken. Und dann kannst du natürlich die Übung auch genau umgekehrt machen. Geschlossene Hand, offene Hand, geschlossene Hand, offene Hand. Tausend Varianten, up and down und so weiter. Was ich nur sagen wollte, ich habe ganz schnell, das war die erste Übung, die wir gemacht haben zusammen, das Niveau auf ein Niveau angepasst, was für ihn okay war. Er war in der Lernzone. Und da musst du einfach auch darauf achten, dass die Übungen, die du auswählst, in ihrem Schwierigkeitsgrad, dass sie in der Lernzone der Spieler sind.
Ja.
Und darüber hinaus, ganz wichtig, die Übungen in kleinere Bestandteile aufteilen, wirklich Step by Step alles genau zeigen. Manche Spieler lernen zum Beispiel viel besser, wenn sie dich von hinten beobachten, andere von
Ja.
vorne. Welche Perspektive? Mit den Spielern viel reden. Welche Perspektive ist für dich am besten? Mach mal, und dann natürlich auch Slow Motion. Mach mal ganz langsam vor. Ich mach's dir ganz langsam vor. Wir machen die Übung zusammen. Ne? Das ist ja so das uralte Lernprinzip, nicht? Ich mache es, du schaust zu. Ja, wir machen es gemeinsam. Du machst es, ich schaue und so weiter und so fort. Und von daher, das ist also auch ganz, ganz wichtig. Und also ich glaube, ein Geheimnis für unser Training ist es, Simon, einen sehr engen Kontakt zu den Spielern aufzubauen. Sie Dinge zu fragen, wie hast du dich damit gefühlt? Gefällt dir die Übung? Ja, super gemacht. Na, und dann aber auch, ah ja, okay, an der Stelle, ja, da scheitern viele, auch wieder normalisiert. Na?
Ja,
Und
ja.
also es ist ganz wichtig, viel im Gespräch zu bleiben. Na? Und,
Total.
oder auch die Spieler mal zu fragen, was ist dir denn selbst aufgefallen an der Übung? Und
Und das
die
ist.
Spieler entwickeln eine ganz tolle, ne, man spricht auch von Propriozeption, also eine ganz tolle Selbstwahrnehmung. Vielfach, wenn die Spieler eine Zeit lang mit einem trainieren, die wissen, jederzeit, wann sie einen Fehler gemacht haben. Die wissen es manchmal sogar bei komplexen Übungen fast sogar schneller als man selbst.
Und sie sind, finde ich, dann auch erstaunt, wenn du als Trainer dann plötzlich auch natürlich, weil du im Thema drin bist, diesen Fehler beobachtet hast. Und denken sie, wow, krass, das hast du gesehen, so. Dass diese kleine Bewegung nicht drin war. Mir als Spieler ist natürlich aufgefallen, aber ich dachte, als Trainer hast du es gar nicht gesehen. So. Und das ist dann schon spannend auch zu beobachten, ja, auch bei uns. Und ich finde, also alle Themen, die du ansprichst, normalisieren, loben, ich glaube, das sind auch super wertvolle Tipps für alle, die zuhören. Und gleichzeitig ist trotzdem auch unsere Erfahrung, dass sich dieses Fingerspitzengefühl, wann steigere ich die Übung, wie baue ich die Beziehung zum Spieler auf, vor allem natürlich in einer Präsenzausbildung auch lernen kann, wenn ich dann mit demjenigen Mentor eins zu eins arbeite und wirklich auf dem Platz auch an die Hand genommen werde und gewisse Dinge dann auch erarbeitet werden mit mir als Coach. Wie siehst du so generell diese Thematik Online-Kurs versus Präsenz? Ich weiß ja auch, ihr bringt jetzt zum Beispiel im Oktober einen Spielerkurs raus, der ja logischerweise online sein wird mit den Videos und ich bin grundsätzlich überhaupt kein Gegner von online. Im Gegenteil, wir haben ja auch über 420 Übungsvideos auf unserer Plattform. Wie siehst du dennoch diese Diskrepanz zwischen, ich sage jetzt mal, Live-Coaching bei Felix Lehmann vor Ort und ich schaue mir ein Online-Video an und mache es selbst?
Ja, also ich glaube, um das Fazit schon mal vorwegzunehmen, Simon, ich glaube, das sind zwei Dinge, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Das würde ich sagen. Und also wir haben uns bei unseren Online-Kursen eine unfassbare Mühe gegeben, es sozusagen dem Live-Erlebnis so nah wie möglich zu bringen. Zum Beispiel die Perspektive von hinten haben wir gut eingebaut. Wir haben bei allen Übungsvideos ein Intro-Video, wo die Übung erklärt wird, wo Matze in die Übung einführt. Dann haben wir eine Übung mit normaler Geschwindigkeit aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben ein Slow-Motion-Video, was du, ich glaube, sogar bis auf ein Viertel oder ein Achtel der Geschwindigkeit sogar runterbrechen kannst, dass du es dir ganz, ganz genau anschauen kannst. Und wir haben auch noch ein Coaching-Videos mit besonderen Coaching-Tipps und eine ellenlange Übungsbeschreibung, die ich verfasst habe. Und also wir versuchen es dem Live-Erlebnis so nahe wie möglich zu bringen. Und wir kriegen also auch ganz viel tolles Feedback von Trainern aus der ganzen Welt, mit wie viel Liebe wir das gemacht haben. Also wir kriegen erstaunlich wenig Fragen von den Trainern, die den Kurs absolviert haben, zu den einzelnen Übungen. Die fühlen sich wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Jetzt kommt das Aber. Dennoch kommen natürlich auch sehr gerne Trainer zu mir und hospitieren, schauen sich das Ganze an. Auch herzliche Einladung an alle Hörer eures Podcasts. Jeder darf in Kiel zuschauen, auch ohne Begrenzung. Bitte nur ankündigen vorher. Ich muss die Spieler natürlich fragen, ob das in Ordnung ist. Aber sonst mit offenen Armen empfange ich jeden zum Hospitieren. War gerade vor einer gewissen Zeit mit einem unserer Kursabsolventen, Ramon Lara, Frauentrainer, Jugendtrainer von St. Pauli, der unseren Kurs gemacht hat, im Gespräch, der vielleicht auch mal hochkommen wird jetzt demnächst. Und auch aus dem Ausland Trainer, die da großes Interesse haben. Und natürlich ist es so, dass das nochmal eine extra Dimension dazu bringt. Und die ist sehr, sehr wertvoll, ohne jegliche Frage. Und mir persönlich, Simon, ist dieses Menschliche auch sehr, sehr wichtig, nicht? Also ich finde das super, diesen Podcast jetzt mit dir hier online zu machen. Und dennoch freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir in Kiel oder Ulm uns demnächst mal auch persönlich zusammensetzen. Das ist einfach noch eine andere Nähe. Man kann auch mal anders kommunizieren. Und ja, das ist jetzt das nächstbeste online. Aber es ist auch wirklich das nächstbeste. Denn der Vorteil ist natürlich von so einer Online-Ausbildung, du kannst es wirklich jederzeit, an jedem Ort und in deiner eigenen Geschwindigkeit machen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Auch für den Spielerkurs, den haben wir entwickelt, auch auf Bitten von ganz, ganz vielen Eltern, die gesagt haben, ja, wir wollen gar kein Trainerzertifikat machen. Wir wollen auch gar nicht diesen ganzen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Das interessiert uns alles nicht. Wir wollen gerne einen abgespeckten Kurs haben, dass wir, auch viel, sehr, sehr viele Väter, aber auch Mütter, Eltern, dass wir diese tollen Übungen mit unseren Kindern zu Hause, in unserem Garten, auf dem Sportplatz machen können. Und so ist unser Player-Kurs entstanden. Und aber da ist es natürlich auch so, ich habe auch Spieler im Einzeltraining, wo ich weiß, die holen sich den einfach auch noch zusätzlich. Ne? Und unsere Kapazitäten sind natürlich auch begrenzt. Und man kann nicht alle Spieler immer ins Training aufnehmen. Und da ist natürlich, und man kann auch nicht an allen Orten auf der Welt zugleich sein. Und da ist natürlich so ein Kurs einfach eine tolle Chance, um diese Botschaft in möglichst viele Länder zu bringen. In unserem Fall ja auf Deutsch einerseits, aber natürlich auch vor allem auf Englisch, womit man doch einen sehr großen Teil der Menschen erreicht. Und wer weiß, in der Zukunft vielleicht auch mal auf Spanisch, Chinesisch, Arabisch, also aus den ganzen Ländern gibt es auch schon Interessenten. Und aber wie gesagt, also beide Dinge ergänzen sich sehr gut. Natürlich, ich bin großer Freund von dem persönlichen Arbeiten mit Spielern. Ich liebe das. Aber es war dennoch ein großes Anliegen von mir damals, und so ist Cognigoals auch entstanden, dass ich gesagt habe, diese Art von Training, die muss wirklich bis an die letzten Enden der Erde verbreitet werden. Ja. Ja, wir haben überall Techniktraining, wir haben überall Taktiktraining, Athletiktraining. Aber wir wollen wirklich, egal na, wo man ist, wie weit ab vom Schuss in Afrika oder wo auch immer, wir wollen allen Trainerkollegen und auch Spielern die Chance geben, mit dieser Trainingsmethode zu arbeiten. Und da ist das Online-Format natürlich super.
Ja.
Ja, aber persönlich ist super. Also ich bin jetzt letzte Woche August im Urlaub, bin ich in Berlin eine Woche, mache ein Fußballcamp zusammen mit Issam Jabbar. Und ich kann dir jetzt schon, ich freue mich riesig auf diese, ich glaube, es sind so gut 40 Kinder, mit denen zu arbeiten und mit denen auch Thema Beidfüßigkeit auch ganz intensiv da eine Woche lang zu trainieren. Also die Vorfreude ist schon immens.
Spannend. Ja, ich glaube auch, es ist ein Visionsthema. Also wenn du einfach die Vision hast, und die teilen wir ja auch mit euch.
Ja, ja.
Bei uns ist die Vision, neurozentriertes Fußballtraining wirklich in die Köpfe der Trainer und der Spieler zu bringen. Und da brauchst du, wie du sagst, online als Medium, sonst hast du keine Chance, das flächendeckend zu implementieren.
Ja, ja.
Und gleichzeitig ist es wahnsinnig wichtig, mit einem Kern an Trainern, an Spielern auch in Präsenz zu arbeiten, die vielleicht umso mehr dann auch als Multiplikatoren einzubinden, absolut, weil sie einfach diese Live, diese Präsenzerfahrung haben. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, der uns im Übrigen auch wieder vereint, was Soccer Kinetics Cognigoals angeht. Schön, jetzt hast du gerade das Thema Camp angesprochen, und das bringt mich auch zu meiner letzten Frage, Felix. Ja. Das finde ich, glaube ich, auch nochmal spannend für alle Zuhörer, weil wir da auch gerade dran sind. Jetzt sagst du 40 Kinder, also wie bringst du kognitives Training in die Mannschaft, in die Gruppe? Weil es ist ja doch auch, wenn man eure Kurse anschaut, wenn man unsere Videos anschaut, schon im Grunde ein sehr individuelles Thema.
Ja, ja.
Und trotzdem kann ich ja gewisse Impulse und Reize dann auch aufs Team übertragen? Wie geht ihr da vor?
Ja, das ist auch eine Frage, die uns ganz häufig gestellt wird und die auch immens wichtig ist, weil am Ende des Tages ist Fußball ein Mannschaftssport. Und es ist ganz wichtig, diese Art von neuartigem Training in die Mannschaften reinzukriegen. Ich fange mal direkt da an, wo ich aufgehört habe mit dieser Übung Grand Canyon, mit diesem Hopserlauf. Wo du direkt Übungen wunderbar einbauen kannst ins Mannschaftstraining, ist beim Warm-up. Und das habe ich auch gestern zu dem Spieler gesagt. Ich habe gesagt, was ist denn jetzt der Unterschied von dieser Übung zum normalen Warm-up, wie du es kennst? Dann sagt er, ja, kann ich dir sagen, das ist nicht nur Warm-up für den Körper, sondern auch fürs Gehirn. Also ne, Brain and Body Warm-up. So, also hat ihm sofort eingeleuchtet. Und wir sehen ja auch zunehmend gerade in wirklich herausragenden Jugendakademien in Europa, dass zunehmend beim Warm-up auch darauf geachtet wird, dass es ein Training ist, wo Körper, aber auch Kopf aufgewärmt werden. So, und dort kannst du natürlich auch direkt diese Übung mit Ball einbauen. Also Bewegungsaufgaben mit Ball, Bewegungsaufgaben ohne Ball, passt sehr, sehr schön in den Warm-up-Bereich. Was dann natürlich immer noch ein Unterschied ist zum Individualtraining ist, das Verhältnis von Trainern zu Spielern ist ja so, dass du sehr viele Spieler hast und dann ein, zwei, drei Trainer, je nachdem, wie groß der Trainerstab ist. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass man sehr gut einerseits die Spieler so ein bisschen in Gruppen einteilen kann. Wer kommt sozusagen sehr schnell voran, wer nicht ganz so schnell. Und innerhalb der Gruppen gibt es aber auch immer noch Spieler, die Sachen etwas schneller kapieren als andere. Und die kann man dann nochmal sehr schön als Co-Trainer einsetzen. Na, dann sagt man, hier, hör mal, super, machst du großartig, geh doch mal zu ihm und hilf ihm mal, bring ihm das mal bei. Das hat auch nochmal eine ganz andere Ansprache, wenn dann ein Mitspieler dir eine Sache beibringt. Die haben es gerade selbst erst frisch gelernt, haben ihre eigene Technik, wie sie es gelernt haben, und bringen es einem Mitspieler bei. Und man ist so ein bisschen dann da als Trainer, man geht rum und man hilft dort, wo man gebraucht wird. Und damit habe ich also auch in den Jahren, als ich bin ja bis zur Corona-Zeit ja auch viele Jahre Mannschaftstrainer gewesen, habe ich super Erfahrungen gemacht. Das hat auch so ganz interessante Kommunikationsprozesse unter den Spielern so in Gang gesetzt. Und es passt auch sehr schön ins Mannschaftstraining, weil es einfach am Anfang des Trainings so eine Herausforderung setzt. Da wird dann nicht mehr so viel rumgealbert, wenn du Übungen den Spielern aufgibst, die sie wirklich an ihre Grenzen führen. Die sind sehr schnell im Fokus drin. Und von daher, das passt also sehr, sehr gut in den Warm-up-Bereich. Und natürlich kannst du auch bei allen möglichen, ob im Torschuss oder bei Passübungen, ne, da kennt ihr euch ja auch super aus, kann man wunderbar diese kognitiven Elemente auch einbauen. Und ein Bereich, wo Matthias Nowak ja auch schon viel gemacht hat, ist ja auch das Thema Chaos-Spielform, Kreativ-Spielform. Ja. Und die habe ich, also ich glaube, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren in jede Trainingseinheit eingebaut. Mit super, super Ergebnissen. Und die Spieler kamen wirklich, Simon, die kamen jedes Mal und haben gesagt, so, jetzt kennen wir aber alle Varianten, oder? Ja. Und ja, weit gefehlt, nicht? Immer wieder neue Impulse. Ja. Und das ist eine Sache, es ist wirklich so, also es gibt ein ganz spannendes Buch auf Spanisch, Guardiola, Ladrón de Ideas. Guardiola, der Dieb von Ideen. Ich glaube, Hermann Castaño heißt der Autor, aber nagel mich nicht fest, das ist jetzt so aus dem Bauch raus. Warum erwähne ich den? Der hat über Training im 21. Jahrhundert geschrieben in diesem Buch über Guardiola, ist auch jemand, der sich viel mit kognitivem Training beschäftigt. Und er hat gesagt, das Training im 21. Jahrhundert braucht, es ist ganz, ganz wichtig, dass du immer wieder neue Reize für deine Spieler setzt. Er hat gesagt, das Training ist viel zu langweilig geworden. Die Spieler, wenn sie jahrelang im NLZ sind, sie wissen, sie können im Grunde genommen die Trainingseinheiten schon selber machen, weil es gibt keine Überraschung. Er hat gesagt, du musst immer wieder in jeder Trainingseinheit neue Impulse setzen. Und das hat mich wirklich, das ist bei mir hängen geblieben. Ich finde, er hat total recht. Gerade geht ja durch die sozialen Medien so eine Übung von Guardiola, hast du sicherlich auch schon gesehen. Er ist im Kreis von den Spielern umgeben, er prellt den Ball. Ja, und wenn er prellt, sollen die Spieler klatschen. Und wenn er dann nur andeutet und dann wird geklatscht, fliegen die Spieler raus. Ein klein bisschen so eine Variante, fast so ähnlich wie Nacker-Nacker. Machen jetzt schon, Islam Jabbar habe ich auch schon gesehen, wie er es jetzt gerade gepostet hat. Habe ich gesagt, na, dann mache ich das nicht in Berlin, wenn die das alle schon kennen. aber worum geht es? Neue Übungen, du kriegst das Interesse der Spieler, die wissen, ah, der Trainer ist nicht irgendwie schon am Einschlafen, macht immer den gleichen Stiefel, du kriegst ihre Aufmerksamkeit, du kriegst diesen Buy-in, du kriegst ihre Begeisterung und sie haben das Gefühl, bei wirklich was Besonderem, Neuem mit dabei zu sein. Und das ist eben auch für die Beziehung und für das Vertrauen, was die Spieler dir schenken, unglaublich wichtig. Wenn du wirklich mit neuen, effektiven Trainingsmethoden kommst, dann kannst du deine Spieler begeistern und dann kannst du deine Spieler auch dazu kriegen, dass wenn, zum Beispiel eine Sache, die mir immer ganz wichtig war, ich habe immer gesagt, wir laufen mehr als alle anderen. Also ich habe immer doch versucht, weil ich war im Grassroots-Fußball, also ich bin im breiten Fußball eingestiegen als Trainer. Da war es nicht so, dass ich damit mit 1000 super Elite-Spielern gearbeitet habe. Aber ich habe mir eben auf die Fahnen geschrieben, wir wollen das taktisch sehr gut machen und zum Beispiel beim Thema Pressing, wir müssen einfach brutal viel laufen. Und wenn du ein ganz gutes Training machst, eine gute Beziehung zu deinen Spielern hast und dann forderst du von ihnen, dass sie auch wirklich für dich durchs Feuer gehen und laufen bis zum Umfallen, dann machen sie das. Und das war immer so ein bisschen mein Ziel auch als Mannschaftstrainer. Ich weiß, heutzutage sagt irgendwie jeder, man möchte der unangenehmste Gegner sein, den der Gegner je hatte. Aber ich glaube schon, dass ich das mit Fug und Recht sagen kann, dass wir das für viele Jahre auch gewesen sind in den verschiedenen Klassen, wo wir gespielt haben. Und das kriegst du aber dann, wenn die Beziehung von dir als Trainer zu den Spielern einfach eine gute Beziehung ist. Und da spielen neue, innovative Trainingsmethoden, und jetzt kommt es, ganz wichtig, die funktionieren, eine ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, Soccer Kinetics, Cognigoals, das ist das genau das, worum es geht bei uns. Dass wir sagen, nee, wir wollen im deutschen Fußball oder auch internationalen Fußball, wir wollen neue Impulse setzen. Wir wollen das Beautiful Game, wir wollen es noch schöner machen, noch weiter verbessern. Und ich sprach neulich mit einem Trainer von Feyenoord Rotterdam, mit einem Jugendtrainer. Und der war so begeistert von Cognigoals und von den ganzen Methoden. Und dann sagte er, Terence Arnold hieß der, ich träume gerade davon, wenn nur die Hälfte meiner Spieler beidfüßig wäre, das würde mir komplett andere Möglichkeiten eröffnen. Wo du merktest, so, bei ihm auch so eine ganz authentische Begeisterung entstand. Und das ist ja auch was, Also wie häufig hören wir, dass die Reporter sagen, Kevin De Bruyne ist beidfüßig und deshalb kann er dieses und jenes. Es wird immer wieder hervorgehoben. Aber wenn eine Mannschaft zum großen Teil oder auch nur zur Hälfte aus beidfüßigen Spielern beginnen würde, das Spiel würde nochmal anders werden. Und bei Ray Power, das ist ja ein ganz bekannter britischer Coach, war ich neulich bei seinem Coaches Development Program eingeladen, habe auch mit einer großen Zahl von britischen Trainern sprechen dürfen. Und da sagte Ray, Two-Footedness is the next frontier. Also Beidfüßigkeit, das ist wirklich so das nächste große Ding. Und das habe ich ihm gar nicht so vorgesprochen, das platzte irgendwie so aus ihm raus. Er sagte, das leuchtet ihm ein, dass da noch eine Menge gemacht werden kann. Und das führt natürlich dazu, ich glaube auch Simon, das fragt ihr euch ja auch immer wieder. Man fragt sich immer, warum macht man das, was man macht? Und das Schöne ist, bei euch, bei Sorge Nächste, auch bei Cognigoals, wir kriegen so viele positive Rückmeldungen von den Spielern, von ihren Eltern, die einem nach dem Training, ich habe am Samstag noch von dem Spieler, der den Profivertrag unterschrieben hat, der Vater hat mir extra noch eine lange WhatsApp geschrieben, sich zu bedanken, wie toll das Training war und sein Sohn hat ihm erzählt und super begeistert. Ja, und das sind doch Dinge, wenn man so ein besonderes Training macht, man bekommt auch einfach besonderes Feedback, besondere Ergebnisse. Und vor allem, am allerwichtigsten, wenn dann das Feedback kommt aus dem Spiel. Viele Spieler, mit denen ich trainiere, die kommen und sagen, das Spiel ist auf einmal langsamer geworden.
Ja, wieso denn langsamer? Das ist eine Erfahrung, die wir...
Spielst du jetzt auf niedrigerem Niveau? Nein, aber genau, Erfahrung, die ihr auch macht. Der Kopf ist schneller geworden, die Information wird schneller verarbeitet. Was für eine geniale Rückmeldung, also was für ein tolles Feedback.
Ja, das Interessante ist ja auch, welche Aufwärtsspirale das nochmal in Gang setzt, wenn du jetzt sagst, so perspektivisch die Hälfte der Mannschaft sind beidfüßige Spieler. Das würde ja nochmal bedeuten, dass das Spieltempo höher wird, was wiederum bedeuten würde, dass die kognitiven Anforderungen, was Wahrnehmung, Entscheidungen angeht, nochmal steigen werden. Ja. Das heißt, wir brauchen wieder ein Upgrade in den Trainingsprogrammen, um genau dieser Spielgeschwindigkeit wieder gerecht zu werden. Das ist eine spannende Entwicklung, die da in Gang gesetzt werden könnte. Und das Schöne ist ja auch, was wir wahrnehmen, durch diese Aufsätze, die du ja auf diese Technikübungen drauf machst, du hast Matrix-Chaos-Spielformen angesprochen. Ich meine, das sind ja im Prinzip 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 Formen, wo dann einfach gewisse Regeln und Aufsätze gelten, die das dann chaotisch machen. Das heißt, ich kann das ja als Trainer, ich muss ja nicht die, sozusagen, das ist ja keine Rocket Science, ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern ich nehme meine Übungen und pimpe die mit entsprechenden Aufsetzern. Und das ist das ist ja der Transfer der Schlüssel zur Praxis, weil wir brauchen ja Formate, die die Trainer wiederum umsetzen können. Wir dürfen ja nicht im Elfenbeinturm sein und sagen, wir haben jetzt das the one thing, und aber nur wir wissen es und wir können es, sondern wir brauchen ja auch den Transfer flächendeckend in die Praxis. Du hast vorhin gesagt, wir wollen ja auch jeden Flecken erreichen auf der Erde.
Ja.
Definitiv, ja. Und ich glaube, trotzdem sind wir da erst ganz am Anfang. Ich bringe immer so den Vergleich, wenn ich jetzt hier in Ulm durch die Einkaufsstraße laufe und da würden 100 Fußballer laufen und ich würde alle 100 fragen, so, kennst du kognitives Training und setzt du es auch aktiv ein in deinem Training? Ja. Was meinst du, wie viele jetzt so aus deiner Erfahrung auch, also Kiel, Einkaufsstraße, 100 Fußballtrainer würden durch die Straße laufen, du würdest alle 100 fragen, setzt du kognitives Training bewusst in deinem Training ein? Wie viele von diesen 100 würden Ja sagen aus deiner Sicht?
Also mehr als noch vor 10 Jahren.
Clevere Antwort.
Also ich mag ja eigentlich Zahlen. Also vielleicht waren es vor 10 Jahren war es einer und jetzt sind es vielleicht 5.
Aber, schau, sehe ich auch so. Wir sind ganz am Anfang.
Ja, wir sind, glaube ich, so ein bisschen eine kognitives Training-Hochburg schon in Kiel inzwischen. Ja. Also einer meiner ehemaligen Spieler, der die Ausbildung uns gemacht hat, der hat jetzt gerade eine Akademie gegründet vor einem guten halben Jahr. Der hat jetzt schon an die 50 Spieler regelmäßig im kognitiven Training mit Cogni-Goals. Also wir haben schon, das Thema ist hier schon relativ groß. Und dennoch, glaube ich, wären wir so um und bei 5 Trainern, die es bewusst einsetzen.
Aber wo liegen da aus deiner Erfahrung raus so die Hürden? Ist es wirklich das Fachwissen dann einfach? Ist es die Komfortzone als Trainer zu verlassen und es wirklich umzusetzen? Was ist aus deiner Sicht der Grund, warum es jetzt nicht 50, sondern 5 sind in deiner Wahrnehmung?
Also wir Deutsche, wir sind ein sehr erfolgreiches Fußballland. Und wir sind sehr überzeugt von unseren Ansätzen und es gibt viele tolle Ansätze beim DFB. Ne? Ich habe selbst die B-Lizenz, kann man eine Menge lernen. Nichtsdestotrotz haben wir im Bereich Jugendarbeit so ein bisschen den Anschluss an die Top-Nationen verloren. Und das ist, glaube ich, so ein Festhalten an hergekommenen Trainingsmethoden. Ich mache es so, wie ich es immer gemacht habe. Ob das Bequemlichkeit, ob es einfach Gewohnheiten sind, egal. Man sieht ja jetzt auch, Simon, es wird Funinho eingeführt, jetzt verpflichtend. Wow! 2012, weißt du, was das Erste, was ich gemacht habe als Trainer? Ich habe Funinho mit meinen Leuten gemacht. 2012 als junger Trainer. Horst Wein war das allererste Buch, was ich in Händen gehalten habe als Trainer vor 12 Jahren. So, es war doch völlig klar, dass kleine Gruppen, mehr Kontakte, dass das die Spieler schneller entwickelt. Also, dass wir dafür so lange gebraucht haben. Und es passiert da einfach wenig Neues. Und dennoch sind wir ja immer noch, wir sind nämlich auch ein sehr großes Land mit einer großen Tradition, sind wir noch relativ erfolgreich. Und man muss gucken, ne? Jahr 2000, die enttäuschende Europameisterschaft damals. Ich glaube, erst wenn man so richtig auf dem Boden angekommen ist, dann ist man, ne, Entwicklung von NLZs damals, dann ist man bereit, auch wirklich neue große Entwicklungsschritte zu gehen. Aber ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage. Und ich nehme wahr, gerade unter den jüngeren Trainerkollegen, ist eine große Offenheit für neue Trainingsmethoden, für kognitives Training. Ich kriege eine Menge Fragen gestellt, eine Menge Trainer, die gerne hospitieren. Und ich glaube, wenn es 100 junge Trainer wären, dann sind wir schon bei 20, 30 inzwischen, die kognitives Training einsetzen. Und ich glaube, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland uns aber auch die Frage stellen, was soll uns eigentlich als Fußballland in Zukunft ausmachen, damit wir wieder in die Weltspitze vorstoßen und nicht nur davon profitieren, dass wir über 80 Millionen Leute sind und so eine gewisse Fußball-, auch Straßenfußball-Tradition haben, die leider immer mehr abnimmt. Und ich glaube, der Bereich kognitives Training, auch der Bereich Beidfüßigkeit, der eröffnet einfach die Chance, ganz neue Akzente zu setzen und gerade im Jugendbereich wieder Spieler auszubilden, die auch mal im 1 gegen 1 für Begeisterung sorgen. Weil eine Sache ist klar, ein höheres Spieltempo, bessere kognitive Fähigkeiten, Beidfüßigkeit, das sind doch auch vor allem Dinge, die offensiven Fußball entgegenkommen, die auch wieder Dribbler entwickeln. Wen haben wir in Deutschland? Wie viele gute Dribbler haben wir? Wir waren schon bei Musiala, der in England ausgebildet wurde. Aber ich glaube, Na, so ein bisschen träume ich auch immer davon, dass wir wirklich wilde, mutige Dribbler entwickeln, die dann auch wieder andersrum bei den Fans für Begeisterung sorgen. Weil das ist doch auch so. Wie häufig nimmst du, wenn du im Stadion bist, Spieler wahr, wo du sagst, oh, die haben ja wirklich was Besonderes? Das ist gar nicht mehr so häufig, ne? Sondern, also klar, Brasilianer, den guckt man immer wieder gerne zu und so weiter. Aber so ein bisschen hat man das Gefühl, dass auch gerade durch in den letzten 10 Jahren haben wir doch einen sehr großen Schwerpunkt in Deutschland aufs Thema Taktik gelegt bekommen. So ein bisschen in dem Moment, wo Pep Guardiola in die Bundesliga gekommen ist. Und ich will nun gar keine Mehmet Scholl-Zitate bringen oder sonstige Zitate. Es ist einfach so, alles schön und gut. Ich liebe Taktik, ja, ne? Gerade als ehemaliger Basketballer. Aber am schönsten ist es doch, wenn du Spieler hast, die was Kreatives, was Überraschendes, was Unvorhergesehenes machen, sich mal was trauen und da im 1 gegen 1 Mut beweisen. Und ich glaube, das ist der Bereich, wenn vom Kopf her, wenn der Kopf bereit ist, neue, unvorhergesehene, überraschende Sachen zu machen, dann ist der Körper auch. Und deshalb, glaube ich, ist unser Training da auch ein Schlüssel, um solche Unterschiedsspieler, nenne ich sie einfach mal, solche Kreativspieler zu entwickeln. Und das macht einfach Freude, daran zu arbeiten. Und dann kommen die Spieler zu dir ins Individualteam und sagen, hey Trainer, guck mal, dieses Video hier aus dem Spiel hat mein Papa mir gefilmt, was ich da gemacht habe. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Wiederholen ohne zu wiederholen. Stumpfes Techniktraining in Reihen stehend, wo man immer das Gleiche wiederholt und Sachen eingeschliffen werden, das führt eher dazu, dass die Spieler im Spiel wie gelähmt sind, weil das einfach kein spielnahes Training ist. Bei uns im Deep Learning, wo immer wieder jede Übung sich die ganze Zeit verändert. Du kennst ja auch den 2-3-1-Modus, den hat Matze ja auch schon mit euch besprochen. Und da gibt es ja noch weitere, ne? Doppelt die 3, 2-3-4. Und wenn so Bewegungen immer wieder neu vom Gehirn und dann vom Körper zusammengebaut werden, dann bist du im Spiel auf einmal in der Lage, dich völlig anders zu bewegen. Seit gut 2 Monaten trainiere ich einen neuen Spieler, Landesauswahlspieler, dort auf der 10 im Bereich U14, jetzt nächste Saison U15. Der hat beim DFB von seinen Testungen her, ist er in den Top 0,5% der vom DFB getesteten Spieler. Wahnsinniges Potenzial. Und dennoch war der von seinen Dribblings her relativ eindimensional. Nachdem wir 3-4 Mal getrainiert haben, kam der wie von der Tarantel gestochen in die Trainingseinheit und meinte, du, schon im Training und im Spiel, ich kann mich auf einmal ganz anders bewegen. Ich mache die ganze Zeit Bewegungen, mit denen die Gegner nicht mehr rechnen. Hat mir dann sofort so 2-3 Sachen vorgemacht, die er machte. Nichts, was wir so trainiert hatten, aber wie er das dann selbst so für sich zusammengebaut hatte. Ja. Und das ist natürlich schon eine geniale, super coole Sache.
Ja, total. Und gleichzeitig ist unsere Wahrnehmung auch, dass es einfach eine Herausforderung für Trainer ist, dieses Chaos ein Stück weit, also Chaos, Stichwort Chaos-Spielformen und auch Stichwort Fehlerkultur, die ja völlig neu gezeichnet wird, zu ertragen. Ja. Denn wenn ich als Trainer einfach, und ich nehme mich da selber als Beispiel, ich bin immer so ein grundlegend sehr strukturierter Mensch und dementsprechend auch ein sehr strukturierter Trainer.
Ja, also bin ich bei dir.
Auch was flöten, wenn du dann einfach sagst, okay, wir machen jetzt Chaos. So, dann klappt ja erstmal plötzlich nichts. Und ich glaube, dass auch das, was du ansprichst, wenn du sagst, wir brauchen wieder die Dribbler, wir brauchen die Entscheider, wir brauchen die Mutigen, dass das natürlich auch federführend vom Trainer initiiert werden muss, indem er es auch erträgt, wenn Spieler induktiv lernen, wenn sie sich ausprobieren, wenn sie den Lösungsraum abtasten und Fehler dabei machen. Und ich glaube, dass wir auch mit diesem Podcast und auch mit unserer täglichen Arbeit sehr dazu beitragen können. Und das ist auf jeden Fall ein großer Teil unserer Vision. Und das Schöne ist ja auch, Felix, alle, die jetzt den Podcast gehört haben, vor allem bis zum Ende gehört haben, die sind ja genau auf diesem Weg. Und es werden eine dieser Personen sein in der Kieler Einkaufsstraße, die sagen, ja, kognitives Training kenne ich und ja, kognitives Training nutze ich. Dementsprechend auch nochmal an dich als Hörer, du darfst wahnsinnig stolz sein, dass du schon zu den wenigen gehörst, die da einfach Pioniersarbeit gemeinsam mit uns leisten und die ihren Spielern einzigartige Trainingseffekte ermöglichen. Und Felix, damit vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du dazu beigetragen hast, heute auch mit deinen Insights, mit deinen Erfahrungen, auch mit deinen Erlebnisberichten der Spieler, dass unsere Zuhörer, unsere Trainer noch besseres Verständnis und besseren Zugang zu kognitivem Training bekommen. Und wer da jetzt tiefergehend einsteigen möchte, wer sagt, hey, CogniGoals, cool, ich will wirklich mal komplett auf diese kognitive, kreative Beidfüßigkeitsschiene, so würde ich es jetzt mal, das sind einfach die drei zentralen Begriffe, die ich bei euch wahrnehme, will da reingehen, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal den Trainerkurs zu checken, ab 1.10. den Spielerkurs auch zu checken, der neu rauskommen wird. Und wer weiß, Felix, vielleicht planen wir da auch noch eine kleine gemeinsame Aktion. Gucken wir mal.
Ja, muss ich auch gerade dran denken. Haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Können wir sehr gerne machen, dass gerade eure Coaches da vielleicht auch nochmal ein besonderes Angebot kriegen. Sind wir sehr gerne bereit. Und ich hoffe, dass wir uns einfach auch mal bald, vielleicht auch im Rahmen eines Workshops, persönlich über den Weg laufen. Simon, ganz, ganz herzlichen Dank. Das Gespräch hat riesig Spaß gemacht. Ich habe fast das Gefühl, du sagtest, wir sind bei kognitivem Training am Anfang. Wir sind fast auch irgendwie am Anfang des Gesprächs. Es gibt noch so viele Dinge, über die wir nicht gesprochen haben und sprechen könnten. Ich sag mal so, Fortsetzung folgt wahrscheinlich irgendwann. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit eurer Arbeit. Der Podcast war genauso sympathisch wie alle bisherigen Gespräche, die wir geführt haben. Haben uns ja auf Anhieb verstanden. Und ich habe dir ja auch erzählt, dass ich ja väterlicherseits auch bei euch aus der Ecke komme, wenn auch aus einer bisschen rivalisierenden Stadt, wie du mir dann erklärt hast. auch vielen Dank von mir an alle Zuhörer. Ganz liebe Grüße, Simon, und bis bald. Ciao.
Danke, Felix, dass du da warst. Und für dich als Zuhörer geht es jetzt wie immer um die Umsetzung. Es waren wahnsinnig viele Impulse mit drin. Entscheidend ist, was du jetzt draus machst. Und wenn du dabei Fragen hast, wenn du Erfolge teilen möchtest, dann komm gerne jederzeit auf Felix und auf uns zu. Wir unterstützen dich dabei, wir nehmen dich an die Hand und gehen gemeinsam den Weg, kognitives Training, neurozentriertes Training fest im Fußball zu verankern. Vielen Dank, dass du dabei bist, dass du Teil der Reise bist. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.